Europapolitik. Wer hat die Macht in der EU?
Eine Podcast-Reihe von Karin Krammel, Journalistin und Europaabgeordnete von 2004 bis 2009.
Mein heutiger Gast ist Paul Schmidt. Paul Schmidt ist Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik und auch Vorstandsmitglied bei TEPSA. TEPSA ist ein europäisches Forschungsnetzwerk. In dieser Folge geht's eigentlich dann, könnte man jetzt zusammenfassen, über Thinktanks, Denkfabriken, über die Rolle der Wissenschaft in Europa. Welche Rolle spielt die Wissenschaft da? Welchen Machtfaktor stellt sie dar?
Naja, ich würde die Wissenschaft noch einmal in einzelne Gruppen unterteilen. Es gibt auf der einen Seite Kolleginnen und Kollegen an den Universitäten und an den Fachhochschulen, die tatsächlich wissenschaftlich recherchieren und arbeiten. Dann gibt es wieder jene, die stärker in der Lehre sind und unterrichten. Und im Thinktank-Bereich, also im Bereich der Denkfabriken und der Policy-Institute, gibt es auch ganz unterschiedliche Modelle, je nachdem, in welches Land Sie schauen, ganz unterschiedlich strukturiert und finanziert und organisiert. Es gibt jene Büros, die sehr eng an den Außenministerien sind, die etwa aus den öffentlichen Haushalten Gelder bekommen für ihre Basisfinanzierung. Es gibt andere Länder, wo Stiftungen sehr stark tätig sind, Privatstiftungen. Es gibt Büros, die stark in der Kommunikation sind, also Kommunikationsdrehscheiben, die eine Übersetzungstätigkeit haben. Und dann gibt es wieder Institute, die stärker in der Analyse und Recherche sind und in der Politikberatung sind. Also sehr, sehr unterschiedlich strukturiert, aber wir sind ein Netzwerk von kunterbunten Büros, die sich gut kennen und wo man versucht, grenzüberschreitend auch zu kooperieren, um dann einen Mehrwert zu produzieren.
Sie haben gesagt, es gibt also unterschiedliche Ansatzpunkte. Wo siedeln Sie dann die Österreichische Gesellschaft für Europapolitik an? Wer finanziert die? Wer ist Ihr Auftraggeber sozusagen? Oder haben Sie die Initiative in der Hand?
Also ich glaube, die Initiative haben wir in der Hand. Wir haben das Privileg, relativ frei schalten und walten zu können. Finanziert sind wir, das ist historisch entstanden, 91, 92 in der Vorbereitung zum EU-Mitgliedschaftsreferendum in Österreich 94, feiert ja nächstes Jahr das 30-jährige Jubiläum. Finanziert sind wir von der Österreichischen Nationalbank und von den österreichischen Sozialpartnern. Das ist unsere Basis. Wir bekommen keine direkten Gelder der österreichischen Bundesregierung. Und zusätzlich versuchen wir, Drittgelder zu lukrieren. Das heißt, wir haben einiges an EU-Projekten, die wir an Land ziehen, wo wir versuchen, auch grenzüberschreitend Projekte umzusetzen, die dann wieder nach Österreich hineinwirken. Also das ist ein bisschen unsere finanzielle Basis. Ziel unseres Instituts ist es, Aktivitäten zu setzen, damit mehr über Europa gesprochen wird, damit sich ein Bewusstsein entwickelt, wie wichtig eigentlich grenzüberschreitende Zusammenhänge sind und dass das nicht Dinge sind, die irgendwo weit weg in Brüssel passieren und abstrakt sind und uns nichts angehen, sondern dass sie uns im Alltag betreffen. Und da wollen wir einfach die Diskussion mit Inhalten befüllen und schauen, dass die politische Debatte ein bisschen mehr inhaltliches Fleisch bekommt.
Und haben Sie dabei auch eine lange Leine sozusagen? Also wenn Sie sagen, die Österreichische Nationalbank und die Sozialpartner stehen dahinter, wenn man es jetzt salopp formuliert, ist denen am wichtigsten das Werk Rent oder wollen die gewisse Agenden durchsetzen?
Ich würde sagen, es ist ihnen am wichtigsten das Werk Rent und das Werk läuft. Wenn sie Agenden durchzusetzen haben, dann probieren sie das selber alleine, nützen uns nicht dafür. Wir sind eine unabhängige Plattform, wir sind ein Verein, ein Institut, das auch unabhängig von seinen Geldgebern ist. Und ich muss Ihnen sagen, ich mache das jetzt seit Herbst 2009. Mir ist es eigentlich noch nie passiert, dass wir bestimmte Positionen vorgegeben bekommen. Es gibt natürlich Positionen, die Spannungen entwickeln und die provozieren. Aber das ist auch das Spannende, weil wenn die einen Unterstützer in die eine Richtung gehen und die anderen in eine andere Richtung tendieren, naja, dann kann man immer argumentieren, okay, bei dieser Position fühlt sie euch vielleicht nicht, findet sie euch vielleicht nicht wieder, aber in anderen Positionen ist es dann wieder anders.
Kann man das an einem konkreten
Beispiel erklären? Ja, natürlich. Also nehmen wir die Handelspolitik her. Ja, also wenn wir zum Beispiel argumentieren, dass in Zeiten, wo es einen Krieg in unserer Nachbarschaft gibt, wo wir eigentlich von Abhängigkeiten sprechen, die wir reduzieren wollen, in diesen Zeiten argumentieren wir, dass es ganz wichtig ist, hier sich breit aufzustellen, international hier neue Vereinbarungen und Abkommen und intensivere bilaterale Beziehungen zu anderen Ländern und anderen Blöcken irgendwie zu organisieren. Und da ist natürlich die Handelspolitik ganz wichtig. Das heißt, die Handelspolitik soll und muss ausgeweitet werden. Da kann man noch immer im Detail argumentieren, welche Art von Handelspolitik, was soll das beinhalten und so weiter und so fort. Aber wir sind zum Beispiel der Meinung, dass Mercosur nicht ein Teufelszeug ist, sondern richtig gemacht ist das ein Mehrwert, der unbedingt umgesetzt gehört. Und das sind die Gewerkschaften, die Arbeiterkammer einer Meinung und die Wirtschaftskammer und die Industriellenvereinigung sind anderer Meinung. Ja?
Und dann gibt es ja die Landwirtschaftskammer.
Und dann gibt es natürlich die Landwirtschaftskammer, die hier großen Protest einlegt, aber eigentlich nicht bei uns. Ja? Also wir versuchen hier sehr ausgeglichen, ausbalanciert zu argumentieren. Das gefällt dem einen mehr, dem anderen weniger und beim nächsten Thema ist es möglich wieder anders. Aber in den letzten mehr als 13 Jahren, fast 14 Jahren, hat sich eigentlich keiner von den Partnern so eingemischt, dass wir nicht frei waren, unsere Position selber zu definieren.
Aber es ist ein gutes Beispiel, Mercosur, weil Mercosur ist ja so, dass Österreich sich eigentlich im Rat dagegen stellt, dass da nichts weitergeht, weil eben Länder wie Österreich da Widerstand anmelden. Wenn Sie, Sie haben jetzt angedeutet, dass eigentlich von Seiten der Wissenschaft her, wenn man sich eben das anschaut genau und analysiert, es ein Mehrwert vielleicht für unser Land wäre. Wenn wir jetzt zurückkommen auf diesen Wer hat die Macht in der EU, wie können Sie sich jetzt durchsetzen?
Also wie können wir uns durchsetzen? Ich würde mal meinen, wir sind durchaus bescheiden. Wir wissen, dass wir jetzt nicht Entscheidungen vollkommen auf den Kopf stellen können, die Politik vorgibt. Aber wir versuchen mit Fakten, faktenbasiert zu erklären, ein Bewusstsein zu bilden, Fake News und Desinformation nicht zuzulassen, dagegen zu rudern, immer im Rahmen unserer Möglichkeiten. Wir sind ja nicht groß. Und das Ganze ist natürlich sehr stark innenpolitisch determiniert. Und wir versuchen, den Populismus, soweit es geht, aus diesem Thema herauszubekommen und einfach zu erklären, okay, was gibt es da für Exportmöglichkeiten? Ja? Was bedeutet es, wenn wir es nicht machen? Welche Gemeinsamkeiten haben wir mit den Mercosur-Ländern? Welche Nachteile, welche Risiken gibt es denn wirklich? Ja? Wie ist das wirklich mit der Landwirtschaft? Inwieweit ist die Landwirtschaft, es ist ja nicht die ganze Landwirtschaft als Block, inwieweit sind bestimmte Teile der Landwirtschaft mit verstärktem Wettbewerb konfrontiert? Inwieweit gilt das jetzt schon im Rahmen der WTO? Und was kommt zusätzlich noch dazu? Und was bedeutet das eigentlich? Also zum Beispiel beim Rinderfleischimport, wie viel ist das eigentlich, was hier an Fleisch zusätzlich importiert werden könnte? Und was bedeutet das im Gesamtvolumen? Das heißt, wir versuchen da ein bisschen mehr Realität in die Debatte hineinzubekommen. Wir wissen natürlich, dass durch diesen Reality-Check jetzt nicht die österreichische Politik vollkommen dreht, weil einfach man hier auch in einer Sackgasse ist, weil man durch das Handelsabkommen mit den USA, das gescheitert ist, und dann das Nachfolgeabkommen danach mit Kanada, schon sehr stark in einer populistischen Falle ist, aus der man nicht rauskommt. Und dann hat man noch die Mehrparteienentscheidung im Nationalrat, die das blockiert und die eine Position einzementiert, immer dann, wenn das Mercosur-Abkommen nicht weiterentwickelt wird. Jetzt die Frage, inwieweit kann das entwickelt werden, sodass die österreichische Position tatsächlich sich wieder verändern kann und aufgeschnürt werden kann. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, im Prinzip können Handelsabkommen mit qualifizierter Mehrheit auf europäischer Ebene beschlossen werden. Die Frage ist, wie möchte Österreich sich positionieren? Möchte ich mit der erhobenen Fahne untergehen und dann zu Hause sagen, wie fürchterlich die Europäische Union ist, wir wurden überstimmt? Oder möchte ich doch konstruktiver an diese Sache herangehen und versuchen, vielleicht in dem einen oder anderen Bereich in diesem Abkommen noch etwas bewegen zu können? Ja?
Sie sind, darf ich kurz da einhaken? Sie sind ja seit 2009 Generalsekretär, haben Sie gesagt, also doch schon 14 Jahre Erfahrung auf diesem Gebiet, einige Regierungen schon miterlebt. Wird das eigentlich immer schlimmer mit dem Populismus, mit diesem die wehende Fahne, wir haben Widerstand gegen Europa, oder ist die Vernunft Zukunftspolitik immer, sagen wir mal, nach Wahlen da und kurz vor Wahlen wieder weg? Ist das sozusagen ein Wechselbad?
Es ist auf jeden Fall ein Wechselbad der Gefühle. Es geht, es hängt vom Thema ab. Es ist themenspezifisch. Es hängt davon ab, wie sich die innenpolitische Agenda und die Stimmung im Land entwickelt versus dem, was auf europäischer Ebene passiert. Das ist ein bisschen so ein, kann man sich vorstellen, wie ein Tischtennisspiel. Ein bisschen Ping-Pong. Es hat es unter der Faymann-Regierung auch gegeben, dass Leserbriefe an die Kronenzeitung geschrieben wurden, wo Versprechen abgegeben wurden, die sehr, sehr populistisch sind, genauso wie dann in anderen Regierungen, zum Beispiel unter Sebastian Kurz, von der gemeinsamen Impfstoffbeschaffung gesprochen wurde, nur das gemeinsam wurde gestrichen und dann hat es geheißen, da gibt es irgendwo eine Blackbox in Brüssel von irgendwelchen Bürokraten, die da Impfstoff kaufen und dann unfair verteilen, was natürlich dem Faktencheck nicht standgehalten hat, weil die gemeinsame Impfstoffbeschaffung war eigentlich eine sehr soziale Angelegenheit, weil die Länder, die sich allein nicht organisieren konnten, die wurden serviciert und denen wurde geholfen. Und das Ganze hat nur funktioniert, weil die Mitgliedstaaten der Europäischen Kommission ein Mandat gegeben haben, für die Mitgliedstaaten einkaufen zu gehen. Und dann hat es ein Kontrollgremium gegeben, deren Co-Vorsitzender auch ein Österreicher war. Das heißt, da wurde kein Schritt gesetzt, wo nicht die Mitgliedstaaten informiert wurden. Und die österreichische Innenpolitik hat zu einer gewissen Zeit von einer Blackbox-Impfstoffbeschaffung in Europa gesprochen. Auch das hat nicht der Realität entsprochen. Und da gibt es viele Beispiele. Und das geht von einer Regierung zur nächsten, egal welche Koalitionsvariante
aber
das jetzt
schlimmer.
Ist.
Aber wird schlimmer.
Es war sicherlich ziemlich dramatisch unter Schwarz-Blau, weil die Defensivkraft der Politik noch einmal um einen ziemlichen Multiplikator zugenommen hat. Also es war ein Abwehrkampf, ein innenpolitischer Abwehrkampf, wo man sich überhaupt nicht mehr als konstruktiver Teil Europas gesehen hat. Davor und auch jetzt ist das vom Wording schon anders. Auch wenn Sie brauchen sich einfach nur, ich meine, das, glaube ich, kann man niemandem zumuten, aber allein wenn man die Koalitionsabkommen, allein wenn man sich das Europakapitel der Koalitionsabkommen ansieht und die Präambel der jetzigen Regierung, also Schwarz-Grün versus Türkis-Blau, dann sieht man im Wording schon, dass sich da einiges geändert hat und dass es einfach konstruktiver ist und proaktiver ist und integrationsfreundlicher ist im Wording, als das in der Vergangenheit der Fall war.
Wenn Sie sagen, dass die Defensivkraft dann oft quasi überwiegt bei dem zuständigen Politiker, gibt es da nicht auch, ich meine, das kommt auch, woher kommt es? Von der Meinungsforschung, von den Umfragen, von den Spin-Doktoren, die dann sagen, positioniere dich nicht so zu sehr pro Europa, das kostet dir Stimmen im nationalen Lager oder wo auch immer. Ja? Glauben Sie, dass, wenn wir jetzt wieder zurückkommen auf die Rolle der Wissenschaft, dass hier diese Form der Wissenschaft, nämlich die Meinungsforschung und die Politikberatung sozusagen, dass die da mehr, sagen wir, einen weniger populistischen Standpunkt oder, wenn man es jetzt krasser ausdrückt, auch einen verantwortungsvolleren Zugang haben sollte?
Was die Politikberatung betrifft, wäre das durchaus positiv. Ich glaube, hier ist es wichtig, auch zu unterscheiden zwischen sehr kurzfristiger innenpolitischer Politikberatung, wo es einfach nur um Machterhalt geht und darum, innenpolitisch rasch zu punkten, um zu überleben oder um auf einer bestimmten Welle zu surfen oder die letzten Wochen vor einer Wahl die entscheidenden Prozentpunkte zu machen.
Aber entspricht das
Macht.
Darf ich, Entschuldigung, dass ich es unterbreche,
bitte.
Aber entspricht das der Sehnsucht sozusagen der Bevölkerung tatsächlich? Weil es ist doch so, dass egal mit wem man spricht, es gibt zwar immer diese sogenannte Stammtischmeinung, aber auf der anderen Seite ist die Bereitschaft doch überall gegeben, es muss sich etwas zum Besseren entwickeln. Mhm. Es muss sich etwas tun. Es müssen Reformen ergriffen werden, die uns helfen in Zukunft. Das, aber all diese Politikansätze, wo man nur nach der Meinungsforschung und nach dem wer sagt was geht, die sprechen ja dem entgegen.
So ist es.
Ja, aber so wo bleibt da die wissenschaftliche Vernunft?
Das ist natürlich die Frage, was möchte die Politik? Was sind die parteipolitischen Ziele in einem gewissen Moment? Natürlich, aus unserer Sicht eine nachhaltige Politikberatung, die nicht nur bis zum nächsten Wahltermin geht, sondern weit darüber hinaus, die im Zentrum ihres Wirkens die Lösung von Problemen hat und also mehr die Lösung von Problemen in ihren Mittelpunkt setzt als das Problem selbst. Nehmen wir das Beispiel der Asyl- und Migrationspolitik. Da hat man oft den Eindruck, dass das Problem wesentlich mehr interessiert und dass man sich wesentlich mehr ums Problem kümmert als um die Lösung des Problems. Ja. Und natürlich wäre es besser, eine Politikberatung zu haben, die vor allem darauf abzielt, was muss denn getan werden, um ein Problem wirklich zu lösen in einem Zeitraum A, B, C, D, in den unterschiedlichsten Zeitphasen. Das wäre ideal, das wäre die perfekte Welt, allein in der Politik, wie Sie besser wissen als ich oder genauso gut wissen wie ich, geht es natürlich auch sehr oft um Macht und um den Versuch, Wahlen zu gewinnen und da kommen dann ganz andere Elemente ins Spiel und werden Teil von strategischen Überlegungen. Und bei Umfragen ist das eine Sache. Ich glaube, Umfragen sind eine sehr spannende Datenbasis, mit der man arbeiten kann. Aber jeder Politiker, der sich rein an Umfragen orientiert, der hat das Geschäft nicht verstanden. Weil das Geschäft der Politik müsste eigentlich sein, zu überzeugen, Überzeugungen zu haben, Ideen und Strategien zu haben, um Probleme und Herausforderungen anzugehen und zu lösen und dann die Bevölkerung dabei mitzunehmen, sie zu überzeugen, dass es Sinn macht, in diese Richtung zu gehen, auch wenn das mühsam ist, auch wenn das mehr kostet, wie auch immer, aber die Überzeugung muss da sein, dass das der richtige Weg ist und dann muss der Versuch da sein, Mehrheiten zu schaffen. Das ist natürlich der schwierigere Weg, weil allein wenn ich jetzt die europäischen Themen nehme, wenn ich wenig darüber weiß, dann kann ich emotional relativ schnell eine Negativstimmung kreieren, kann ich in drei Sätzen, in zwei Sätzen, in einem Satz überschießende Kritik üben, kann Applaus ernten, kann vielleicht kurzfristig Stimmen bekommen. Hingegen, wenn ich versuche, eine Komplexität, und Europa ist komplex, wenn ich versuche, das zu übersetzen und zu erklären und darzustellen und dann zu überzeugen und Argumente zu formulieren, dann brauche ich schon mehrere Sätze und dann verliere ich oft die Menschen auf diesem Weg. Das ist zumindest der Eindruck vieler Politiker, die sagen, mit Europa kann ich kein Blumentopf gewinnen, das ist zu kompliziert. Und deswegen gehen viele diesen einfachen Weg. Ja? Und wenn Loyalität, das Ganze ist ja dann wie eine Kaskade. Ja? Wenn eine Person an der Spitze einer Partei ein Argument vorgibt und sagt, okay, diese ganze Impfstoffbeschaffung, das ist ein Schmafu, das ist eine Blackbox, da macht irgendwer irgendwas auf unsere Kosten. Und Loyalität ist das Wichtigste in einer Partei und alle plappern das danach, füllen die Zeitungen und die Medien damit und die Social Media damit. Dann wieder das umzudrehen und in der Defensive Sachen richtig zu stellen, ist ein sehr schwieriger Weg. Das heißt,
darf ich da auch wieder
einhaken? Ja, aber nur ein Punkt. Ich glaube, was es wirklich braucht, ist eine Politik und Politiker und Politikerinnen mit einem Verantwortungsbewusstsein, mit dem Ziel, Probleme zu lösen und mit
Weitblick.
Und mit dem Verständnis, dass man Teil dieser europäischen Lösung ist. Und dass man eine europäische Verantwortung hat, die man zu leben hat. Egal, ob ich jetzt der Gemeinderat, der Bürgermeister, der Landeshauptmann oder der Bundeskanzler bin, die sitzen alle, haben alle irgendwo müssten eine europäische Verantwortung haben, haben diese auch, aber müssten diese leben, um die Leute für bestimmte Positionen und Entwicklungen zu gewinnen.
Ja, also die sind wahrscheinlich sehr oft, manche wie die oberste Spitze wird das wahrscheinlich schon wissen, aber Sie haben sie angesprochen, warum das dann sehr oft eben wegen des guten populistischen Arguments wegen weggeschoben wird. Und vielleicht, wenn Sie ansprechen, bis zum Bürgermeister runter, dass die vielleicht dann doch auch mehr in europäische Politik eingebunden gehören und ein bisschen mehr von der Praxis Bescheid wissen. Manche werden das sicher, die von größeren Städten gibt ja auch auch diesen regionalen Verbunde. Aber es ist wahrscheinlich wirklich auch eine Sache, dass es runtergeht bis zu den Wurzeln. Aber Sie haben was anderes angesprochen, was ich eben vorher einhaken wollte. Schon mehrmals jetzt. Desinformation, Sie sind ja eben auch Vorstandsmitglied von TEPSA, ein Forschungsnetzwerk. Da gibt es eine Initiative seit einem Jahr, RADA. Das ist eine Initiative eben, um gegen Desinformation quasi zu arbeiten. Das ist ein ganz wesentlich wichtiges Thema. Wir haben es jetzt wieder mit dem Krieg in Israel, Gazastreifen, was die sozialen Medien da anrichten, wenn sie desinformieren und wenn sie meinungsmäßig in eine Richtung treiben, aufhetzen sozusagen. Auch bei der kommenden Europawahl wird es sehr stark darum gehen, wer hat das bessere Narrativ. Ja, das ist ein anderes Schlagwort, was man immer wieder hört, das Narrativ. Wer hat die Oberhand? Wer beherrscht mit seinem Narrativ die Medien? Wo stehen die beiden Komponenten einander gegenüber? Auf der einen Seite Narrativ, auf der anderen Seite Desinformation. Was orten Sie hier? Geht das Hand in Hand oder muss das nicht so sein?
Ja, das muss nicht so sein. Ich meine, ein Narrativ, eine Erzählung zu haben, gute Geschichten zu erzählen, um einfach zu zeigen, das ist nicht irgendein abstraktes Europa, sondern da geht es um Menschen, da geht es um unseren Alltag, da geht es um unsere Zukunft. Das betrifft meinen Nachbarn genauso wie den Sohn von einem Bekannten. In ihrem Alltag, in ihrem Leben, wenn ich da gute Geschichten erzählen kann, dann bin ich auch wesentlich besser in der Kommunikation, weil dann hören mir die Leute zu, dann treffe ich nicht so sehr diese kopflastige, faktenbasierte Information, sondern ein bisschen mehr das Bauchgefühl und damit können die Leute wesentlich mehr anfangen. Und allein zu erklären, warum man zur Europawahl gehen sollte oder zu erklären, was jeder eigentlich von was ist das eigentlich mit diesem Kampf gegen den Klimawandel, mit diesem Green Deal? Ja, was habe ich eigentlich davon? Was kann mein Beitrag sein, dass das passiert? Oder Reise, Personenfreizügigkeit, was können meine Kinder in Europa eigentlich erleben? Wie profitieren sie davon, ja, wenn sie irgendwo anders leben, arbeiten oder studieren können oder lernen können? Ja? Also wir haben zum Beispiel eine Runde, wo wir ehemalige Erasmus-Studenten und Studentinnen fragen, zurück an ihre Schule zu gehen, um einfach von ihren Geschichten zu erzählen. Da gibt es eine, wie wir damit begonnen haben, ich meine, es sind immerhin 5.000 Erasmus-Studierende im Jahr, die wir anschreiben, und wie wir damit begonnen haben, haben wir Workshops gemacht, um diesen jeweiligen Erasmus-Studenten einfach die Sorge auch zu nehmen, dass jetzt zu irgendwelchen hochpolitischen Themen befragt werden. Es geht einfach nur darum, dass sie ihre Geschichte erzählen. Und dann haben sie da halt irrsinnig gute Geschichten erzählt und jeder hat eine ganz persönliche, emotionale Geschichte, die gut passt. Und eine war zum Beispiel, wenn ich mich zurückerinnere, eine war, da hat einer in der Schule immer einen Fünfer gehabt in Französisch. Und dann hat er in Französisch maturiert und die Lehrerin hat zu ihm gesagt, damals gab es die Zentralmatura noch nicht, die Lehrerin hat zu ihm gesagt, du, ich gebe dir einen Vierer und du kommst durch, aber du musst mir versprechen, du machst nie wieder was mit Französisch, nie wieder. Und der ist dann nach Frankreich gegangen auf Erasmus, hat das Versprechen gebrochen und hat aber Französisch gelernt. Und hat gesagt, ich möchte jetzt zurück an meine Schule.
Jetzt erst recht.
Und ich sage der Lehrerin, sorry, ich habe mein Versprechen gebrochen, aber ich kann's. Und ich rede auch mit den Schülerinnen und Schülern auf Französisch, wenn es sein muss, aber ich habe es gelernt. Und so gibt es halt 100.000 Geschichten. Und das, finde ich, ist auch ein Narrativ.
Das ist das positive Beispiel. Aber jetzt nehmen wir jetzt aktuell ein anderes Beispiel her, eben was den Krieg Israel-Gazastreifen betrifft. Da gibt es, wenn man genau hinhört in den Medien, auch in den sozialen Medien, vor allem dort, ständig die Betonung auf diese vielen sterbenden Kinder. Das berührt Säuglinge und was man da an Furchtbarkeiten hört. Und das fährt sofort rein, ins Herz, überall hin. Ja. Trotzdem ist dieser Konflikt viel, viel komplexer. Und mit diesen sterbenden Kindern instrumentalisiert man auch die Medienkonsumenten. Ja. Sie schlagen sich auf die eine oder auf die andere Seite und plötzlich entstehen solche Dinge wie Antisemitismus auf beiden Seiten. Ja, also Anti-Judentum und Anti-Arabertum. So, deswegen glaube ich, ist schon ein Zusammenhang da mit diesen sehr oft, Sie haben es gesagt, emotionalen Narrativen, mit denen man so gern arbeitet jetzt. Und auf der anderen Seite aber auch diese Manipulation, die dann oft dahinter steckt, dass man das Komplexe dann eigentlich dann übersieht und nicht mehr.
Also ich glaube auch, gerade in den großen Konflikten, wie wir sie heute haben, Krieg in der Ukraine und die fürchterlichen Terrorangriffe von den Hamas am 7. Oktober und die israelische Antwort mit Bodentruppen im Gazastreifen. Da entstehen dann politische Narrative, die tatsächlich Tür und Tor öffnen für Fake News und totale Desinformation, beziehungsweise für den Versuch der einen Seite und der anderen Seite oder unabhängiger Dritter, die ein spezielles Interesse haben, dass die Gesellschaft geteilt wird, dass es Chaos gibt, dass es Unruhe gibt, dass es Misstrauen gibt. Da entsteht natürlich der Versuch, hier die Deutungshoheit zu haben und die eine Gruppe oder die andere Gruppe zu stärken. Auch das sind Narrative natürlich. Und da ist die Frage, was kann man wirklich dagegen machen? Ja? Gerade nämlich auch, weil ich vorher die Jugend und die nächste Generation angesprochen habe, gerade auch in den Schulen ist das ja eine Riesengeschichte. Wir haben jetzt wir machen jetzt im Hinblick auf die Europawahlen eine Berufsschultour, wo wir in 100 Berufsschulen gehen oder 100 Workshops in Berufsschulen halten. Und wir hatten einen Auftakt 5 Tage nach dem 7. Oktober, nach den fürchterlichen Hamas-Angriffen auf Israel, und hatten 7 Berufsschulen und aus den unterschiedlichen Bereichen, da waren Elektrotechniker dabei, Bürokaufleute dabei, ganz unterschiedlich. Aber ein Thema neben dem ganzen Green Deal und der ganzen Elektronikfrage und Technikfrage hinter dem Green Deal, ein Thema, das dort ganz stark war, war der Nahe Osten. Ja? Und da war zum Beispiel ein Schüler, der gesagt hat, also ich habe iranische Eltern, ich konsumiere zu Hause iranische Medien, ich weiß jetzt nicht, was Fake News ist, weil im Iran wird das ganz dargestellt, als wenn ich jetzt die österreichischen Medien hier konsumiere. Mhm. Ganz anders dargestellt, als wenn ich die österreichischen Medien konsumiere. Ich glaube, in den Schulen selbst, erstens einmal ist es eine ziemliche Überforderung der Lehrerinnen und Lehrer, aber die brauchen das Rüstzeug, um auf solche Konflikte in den Klassen, allein schon in den Klassen reagieren zu können.
Ganz wichtig, ja.
Und die Politik ist gefordert, ihre Positionen klarzustellen, sie mit Fakten zu unterfüttern und sich zu erklären. Das ist ganz wichtig. Und auf Vorurteile, die in diesem Kommunikationsraum und in diesen Echoräumen weitergetragen werden, auch zu reagieren. Hat die Politik das Rüstzeug, das zu machen? Nein, das glaube ich nicht. Lange nicht ausreichend. Also allein auf europäischer Ebene sind gerade mal im Auswärtigen Dienst rund 40 Personen damit betraut, gegen Desinformation anzukämpfen, gegen falsche und gefälschte Narrative anzukämpfen.
Wer ist dann gefordert?
Ich glaube, es ist schon auch eine Aufgabe von Büros wie dem unseren, von vielen anderen Büros, aber auch eine gesellschaftliche Aufgabe hier von Meinungsbildnern, von Experten, von Leuten, die ein Wissen dazu haben, aber auch von der Wissenschaft, sich hier einzuklinken und Sachen richtig zu stellen. Ja. Da kommt dem Fernsehen natürlich nach wie vor eine ganz, ganz entscheidende Rolle zu. Den Nachrichten, den Diskussionssendungen. Natürlich gibt es auf den sozialen Medien Echokammern und Gruppen, die fast nicht mehr zu erreichen sind, weil sie einfach nur an extremen Meinungen interessiert sind und alles andere für allen anderen Informationen nicht mehr vertrauen. Aber trotzdem gibt es noch eine große Mitte der Gesellschaft, die sehr wohl Medien konsumiert und Fernsehen konsumiert vor allem oder auch Websites von Fernsehstationen, von Zeitungen beziehungsweise auch das, was TV-Stationen in den Social Media leisten, sind ja auch Informationsquellen. Also meine Tochter zum Beispiel schaut die ganze Zeit ZIP2 auf Instagram, einer der bestgehenden Instagram-Seiten, Nachrichtenseiten. Ja.
Also die klassischen Medien sollten sich da viel mehr
die
noch einbringen.
Die klassischen Medien tun das,
sozialen Medien.
Die tun das und die arbeiten ja auch mit Faktenchecks, bevor sie eine bestimmte Nachricht bringen, was gut ist. Das ist natürlich eine Wahnsinnsbergtour, das Ganze, und man ist oft auch zu spät dran. Aber man darf sich auch, finde ich, von der Geschwindigkeit nicht immer treiben lassen, weil was bringt es mir, wenn ich der Erste bin, wenn die Information falsch ist? Ja, also ich brauche schon die Qualität, um dagegenhalten zu können. Und das ist in Zeiten der großen Krisen und der Kriege in unserer Nachbarschaft, ist diese Bekämpfung dieser Narrative eine Riesenaufgabe, eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, einfach auch, um die Gesellschaft mit so weit wie möglich objektiver Information zu versorgen. Und das ist eine ziemliche Herausforderung. Ja.
Abschließend gefragt, haben Sie sich jemals gewünscht, eben die Seite zu wechseln und selber politisch aktiv zu werden? Oder Sie sind ja ein junger Mann. Ist der Wunsch noch immer in Ihnen?
Also eigentlich, Eigentlich nicht, weil ich in den Jahren, in denen ich das mache, gesehen habe, dass man eigentlich viel bewegen kann, sehr, sehr viel bewegen kann, wenn man beobachtet, analysiert und dann seine Meinung kundtut und dann Teil der Debatte ist. Wenn man offensiv, proaktiv Medienarbeit macht, ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit, weil die besten Projekte sind zwar nett, aber wenn wir der Meinung sind, das sollten eigentlich mehr Leute mitbekommen, dann brauche ich eine funktionierende Öffentlichkeitsarbeit. Und ich habe den Eindruck gehabt, immer wenn wirklich was los ist und wenn wir einen inhaltlichen Beitrag leisten können, dann haben wir auch ein Fenster und eine Möglichkeit, in die Diskussion uns einzuklinken. Und das haben wir manchmal, ich meine, wir sind sehr klein, aber wir haben das manchmal überproportional groß. Wir haben auch die Möglichkeit, uns zurückzuziehen und uns den Luxus zu erlauben und zu sagen, nein, ich bin kein Politiker, ich muss nicht auf jede Frage eine Antwort wissen, ich kann dazu jetzt keine Antwort geben, ich liefere Ihnen die Antwort nach, ich brauche jetzt eine Woche, ich möchte das recherchieren, ich möchte in Ruhe mit Abstand Ihnen die korrekte Antwort geben. Und das ist schon ein Privileg. Das heißt, wir sind oft auch durch die aktuellen Entwicklungen getrieben, aber wir haben auch die Möglichkeit, uns zurückzunehmen und sagen, also wir sind nicht die Politik, wir nehmen uns die Zeit, Ihnen später die Antwort nachzuliefern, dafür hat sie Hand und Fuß. Und das ist schon auch ein Luxus, ein Privileg, das ich nicht missen möchte. Und deswegen geht es mir eigentlich sehr, sehr gut in dem, was ich mache. Und obwohl ich das schon lang mache, dadurch, dass sich immer wieder neue Sachen auftun, neue Herausforderungen auftun, ist es auch immer wieder spannend. Und solange wir die Energie haben, da unseren Beitrag zu leisten, solange macht das riesig viel Spaß und ich freue mich, das zu machen.
Gut, dann danke ich für das Gespräch und wie immer meine abschließenden Worte. Geht's Europa gut, geht's uns allen gut.
Das kann ich nur unterschreiben. Vielen Dank.
Pipa-Politik. Wer hat die Macht in der EU?
Eine Podcast-Reihe von Karin Krammel, Journalistin und Europaabgeordnete von 2004 bis 2009.